Wenn zwei oder mehr Vereine nicht mehr alleine weitermachen wollen oder auch können, dann besteht die Möglichkeit einer Fusion. Auf was du da alles so achten musst, welche rechtlichen Stolpersteine es gibt oder was das sich sonst so erwarten kann und wie du vielleicht auch deine Mitglieder am besten noch mitnimmst, ja, genau das erfährst du nach dem Intro. Und damit herzlich willkommen im Vereinsstrategen-Podcast, deinem Podcast mit allen Themen der Vereinswelt und ganz viel Wissenwerten rund um das Thema Ehrenamt. Wir machen dich mit diesem Podcast, und mit wir meine ich der Pascal und ich, Martin, zu einem echten Vereinsstrategen.
Ja, und heute greifen wir einen Aspekt auf, der immer mehr Vereine, gerade im eher ländlichen Bereich, betrifft. Es geht um die Zusammenlegung von Vereinen, weil ein bzw. mehrere Vereine nicht mehr alleine existieren können. Dies kann natürlich verschiedenste Gründe haben. Es kann sein, dass sich niemand mehr findet, der langfristig die Wahlämter besetzen möchte. Oder vielleicht hat der Verein auch einfach so wenige Mitglieder, dass es sich kaum noch lohnt, alleine weiterzumachen und die Strukturen, die in so einem Verein bestehen, aufrechtzuerhalten. Natürlich kann es auch sein, dass sich Vereine dazu entscheiden, sich im Wettkampfbetrieb zusammenzuschließen.
In unseren Episoden 114 und 115 haben wir über die Rahmenbedingungen für die Gründung einer Spielgemeinschaft gesprochen, dir die näher gebracht und aus dem praktischen Prozess einer solchen Gründung berichtet. Wir erinnern uns, dass bei einer Spielgemeinschaft die beteiligten Vereine bestehen bleiben und in einer GbR, also einer Gesellschaft bürgerlichen Rechts, eine neue Rechtsform zur Ausübung dieser Zweckgemeinschaft entsteht. Über die Vor- und die Nachteile, ja, da haben wir auch bereits drüber gesprochen und wollen heute deswegen noch einen Schritt weitergehen. Es lohnt sich also auf jeden Fall, diese Episoden auch nochmal zu hören, wenn du über die Zusammenarbeit von deinem Verein mit einem anderen im Detail darüber nachdenkst.
Ja, und in dieser zweigeteilten Episode soll es also um Fusion bzw. Zusammenlegung von Vereinen gehen. Wir hatten dir ja schon versprochen, noch näher auf dieses Thema einzugehen, und das Versprechen lösen wir heute ein. Der große Unterschied einer Fusion im Vergleich zur Spielgemeinschaft ist ja der, dass die beteiligten Vereine vollständig aufgelöst werden und zu einem neuen, verschmelzen. Und weil so ein Prozess gut vorbereitet werden muss und natürlich auch einige bürokratische und rechtliche Stolpersteine und Besonderheiten mit sich bringt, haben wir uns heute wieder zwei Gäste mit in den Podcast eingeladen. Eine Gästin ist dabei keine ganz Unbekannte, und die Stimme dürfte dir bzw. als aufmerksamen Hörer schon bekannt vorkommen. Die Rede ist von Marthe Lorenz, Gründerin von Club Talent und bei uns bekannt aus den Episoden 48 und 49 zum Thema Hauptamt im Verein bzw. den Schritten zur Einführung von Hauptamt in deinem Verein. Von daher, vielen Dank, dass du dir nochmal die Zeit nimmst, dabei zu sein. Hallo Marthe, und schön, dass du wieder mit dabei bist.
Ja, vielen Dank, dass ihr mich wieder dabei habt hier heute.
Ja, immer wieder gerne. Und unser zweiter Gast hat heute Premiere bei uns im Podcast. Und da wir immer wieder darauf hinweisen, dass wir hier keine Steuer- und Rechtsberatung anbieten dürfen, da haben wir uns überlegt, das machen wir heute mal anders. Wir laden uns mal jemanden ein, der das darf. Gerade bei diesem Thema bietet es sich auf jeden Fall an, jemanden dazu zu nehmen, der nicht nur Jura studiert hat, sondern der sich auch noch mit Non-Profit-Organisationen auskennt und sich auf das Thema Fusion und Vereine spezialisiert hat. Wir freuen uns also besonders, dass du dir heute die Zeit nimmst, unseren ZuhörerInnen zu helfen und sie zu unterstützen, und begrüßen ganz herzlich auch Alexander Vielwert an unserer Seite. Hallo Alex.
Hi, ja, freut mich, das erste Mal dabei sein zu dürfen.
Ja, sehr gut. Dann lass uns direkt reinsteigen. Marthe, du kennst ja unsere Einstiegsfrage schon, von daher wirst du heute verschont. Alex kennt sie vielleicht noch nicht, deswegen Alex, was war dein schönstes Erlebnis mit oder in einem Sportverein bisher?
Ah ja, das erwischt mich ja tatsächlich auf dem kalten Fuß. Was war mein schönstes Erlebnis? Ach, ich muss, glaube ich, platt antworten und irgendwie sagen, es ist dieses Gefühl einfach, dieses Gemeinschaftsgefühl. Das heißt, ich habe kein konkretes Erlebnis irgendwie mit Sportvereinen, sondern einfach dieses, wenn man gemeinsam anpackt, irgendwie Hürden überwindet auch. Ich denke da an so ein paar Veranstaltungen, die wir einfach durchgeführt haben, die so Hürden mit sich gebracht haben. Aber gemeinsam findet man irgendwie eine Lösung, schafft es dann und freut sich hinterher gemeinsam. Ich muss leider so platt und allgemein antworten, ja.
Ja, sehr gut. Also du hast keine Bundesjugendspiele gewonnen oder sowas im Alter von 9 Jahren oder irgendwie so ein Erlebnis, worauf du unglaublich stolz bist?
Ich habe immer nur eine Teilnehmerurkunde bekommen tatsächlich.
Ja, das ist der Klassiker. Okay. Macht aber nichts. Du hast einen sehr guten Kern des Vereinslebens angesprochen, die Gemeinschaft. Ich gehe nochmal einen Schritt raus und sag: Wie kommt man eigentlich als Rechtsanwalt darauf, sich mit dem Thema Vereinsfusionen zu beschäftigen, beziehungsweise in deinem Fall ja sogar so ein bisschen drauf zu spezialisieren?
Ja, das hat bei mir tatsächlich schon im Studium angefangen, einfach, dass ich während dem Studium, während dem Jurastudium, war ich in so studentischen Organisationen einfach aktiv und da ist man als Jurist oder als Jurastudent eigentlich immer in der Minderheit und wird dann so ein bisschen dazu gedrängt, mehr oder weniger, na dann hier, du bist doch Jurist und dann mach doch hier das Vereinsrecht und sag uns mal, wie ist das mit dem Gemeinnützigkeitsrecht? Und so bin ich einfach da reingekommen, habe mich da so reingefuchst und fand das so spannend, dass ich gesagt habe, das möchte ich später dann beruflich auch umsetzen. Und habe deswegen quasi dann jetzt als Anwalt meinen Schwerpunkt einfach in diesem Non-Profit-Bereich gesucht, gefunden, eingenommen und mache da jetzt halt hauptsächlich Vereine, Stiftungen und so weiter. Und da Verschmelzung ist einfach ein Teilaspekt, der in der Praxis aber immer öfter vorkommt, aus verschiedenen Gründen, auf die wir vielleicht zu sprechen kommen.
Ja, danke für die Überleitung. Muss ich ja gar keiner mehr machen. Wenn wir jetzt darüber sprechen und du, vielleicht erstmal die erste Vorfrage, wie viele Fusionen von Vereinen hast du denn schon gesehen?
Ich glaube, man kann unkonkret sagen, ein Dutzend, mehr als ein Dutzend, ja.
Okay, und sind denn die Gründe dann dafür immer dieselben oder gibt es da durchaus Unterschiede?
Sie ähneln sich. Also wenn du mich konkret fragst, die Gründe ähneln sich eigentlich immer darin, dass einfach Mitgliederschwund da ist. Also immer weniger Mitglieder, die aktiv tätig werden wollen und daraus folgend natürlich auch immer weniger Vorstandsmitglieder, die sich finden und dann einfach diese Suche nach Effizienz und zu sagen, bevor quasi zwei Vereine sich auflösen, weil wir keine Mitglieder mehr haben und keine Vorstandsmitglieder mehr suchen, schließen wir uns lieber zusammen. Das ist so das, was ich bisher sehe, aber ich muss sagen, jetzt so in letzter Zeit gab es auch einfach so dieses Thema irgendwie, wir wollen gemeinsam stärker sein, auch gegenüber öffentlichen Stellen, also gegenüber Gemeinden und sowas und schließen uns da zusammen.
Und wie lange denkst du, ist so von der ersten Idee, okay, das ist ein Thema für uns, bis es dann wirklich so weit kommt, ist das ein sehr langer Prozess, ein kurzer Prozess oder, also ich kann mir vorstellen, das sind durchaus Jahre.
Ja, ich antworte mal juristisch einfach, es kommt drauf an. Ja, also in den meisten Fällen dauert es deutlich über ein Jahr. Einfach weil das irgendwie okay. In einer kleinen Arbeitsgruppe kommt das Thema auf oder beim Vorstand kommt es auf, man sucht nach Lösungen, vertagt das wieder, denkt sich, ja, zusammenschließen oder nicht, ist das eine Option? Dann musst du irgendwann die Mitglieder mitnehmen, dann musst du einen anderen Verein, musst du da die Mitglieder mitnehmen, dann hast du eine Mitgliederversammlung definitiv rum irgendwie und dann hast du schon ein Jahr rum. Also unter einem Jahr meistens nicht.
Das ist ein gutes Stichwort, dann holen wir doch Marte direkt mal mit dazu. Jetzt haben wir so ein bisschen gesagt, ne, Fusion ist ja so ein bisschen das faktische Ende eines Vereins beziehungsweise der Start etwas Neuem. Alex hat gerade gesagt, das Ganze dauert auch mal. Und diese Auflösung von einem Verein geht ja auch immer damit einher, dass so Tradition und Historie so verloren zu gehen droht. Und solch eine Entscheidung trifft ein Vorstand eben für seine Mitglieder sicherlich nicht ganz so leichtfertig. Und ich kann mir auch vorstellen, dass da eben auch einige Dinge im Vorfeld ausprobiert werden müssen, bevor man diesen Schritt wagt, um sich dann zu entscheiden, eine Fusion zu machen. Alex hat es gerade schon wunderschön gesagt, so das ist der finale Schritt und da muss schon irgendwie was kommen mit wenig Mitglieder oder wenig Engagierte. Nehmen wir also mal an, die Fusion ist der letzte Ausweg. Und jetzt an dich gerichtet, Marte, wie würdest du das vorbereiten im Verein, kommunikativ oder sitzungsmäßig? Du hast ja auch Prozesserfahrung, was so Vereine angeht.
Tatsächlich, ja. Und ich habe auch immer einen Prinzipgrundsatz, glaube ich, den ich fast immer anwende, vor fast allen Prozessen. Und der heißt immer erst daten, dann heiraten. Und vor allen Dingen, weil hier geht es ja dann auch darum, sage ich mal, schon auch rechtlich sich zusammenzuschließen und dann zu sagen, okay, wir müssen uns vielleicht auch erstmal gegenseitig beschnuppern und kennenlernen und gucken, funktioniert das auch langfristig, weil ab dem Moment, wo man dann fusioniert ist, gibt es ja dann nicht mehr den Weg zurück. Also der Scheidungsprozess wäre dann nicht so einfach vielleicht wie jetzt bei einer privaten Beziehung, sondern da weiß man einfach, das ist dann wirklich vollumfänglich, ist es dann passiert. Und da einfach wirklich sich sicher zu sein, unterschiedliche erstmal kleine Beschnupperungsexperimente zu machen. Ihr habt jetzt vor allen Dingen geredet von den Vorständen und den Mitgliedern. Ich würde, glaube ich, auch vor allen Dingen bei dem Thema Kommunikation auch die Abteilungsleiter, die Übungsleiter, dass man da, weil da müssen ja dann auch vor allen Dingen, wenn sich jetzt ne, die Fußballabteilung des einen Vereins mit der Fußballabteilung des anderen Vereins ja dann auch zusammenschließen, dass man da einfach schaut, dass diese Leute auch miteinander klarkommen, dass es da auch entsprechende Termine gibt. Deswegen auch rein, auch was, ich meine, Alex hat jetzt mal den rechtlichen Weg für ein Jahr genannt. Ich glaube, ich würde auch kommunikativ so einen Zeitraum angehen, weil man, das dauert halt einfach, ne? So ein Kennenlernprozess und auch zu gucken, stimmen die Werte überein? Kann man überhaupt zusammenarbeiten? Ich habe lustigerweise gerade vor ein paar Wochen einen Verein gehabt, da gab es die Überlegungen und die sind einfach gescheitert, weil die nicht klar miteinander gekommen sind und dann klappt es halt auch einfach nicht. Also ich glaube, da von Anfang an sehr das Warum ganz, ganz transparent anzugehen von beiden Seiten und da auch zu sagen, erstmal den Samen zu sehen, das auch erstmal als Experiment am Anfang, also nicht so, wir wollen das unbedingt machen, sondern erstmal, wir überlegen, das zu tun, wir holen jetzt erstmal alle Informationen ein. Wir haben ja auch noch so ein Prinzip, das heißt Samen säen und immer wieder zum Gießen vorbeikommen, dass man bei Mitgliedern oder Übungsleitern auch erstmal, hey, wir haben diese Überlegungen, wir planen jetzt wirklich so einen Kennenlernprozess, um danach eine Entscheidung treffen zu können. Ich glaube, das ist super wichtig, dass man nicht gleich mit der Pistole auf die Brust in die Mitgliederversammlung geht. Übrigens, wir haben jetzt entschieden, sondern dass man dann von Anfang an wirklich sagt, hey, es gibt diese Überlegungen. Wir haben jetzt diesen Kennenlernprozess, um zu schauen. Und vielleicht gibt es auch, ich sag mal, verschiedene Veranstaltungen, die man erstmal gemeinsam machen kann, Turniere, Camps, die man gemeinsam organisieren kann, um da mal zu gucken, wie ist es auch, wie arbeitet man denn zusammen, etc. Also da so kleinere Experimente, wirklich Dates zu haben und dann halt zu gucken, okay, und dann, wenn es passt und wenn man auch wirklich merkt, bei Grundsatzthemen, und das würde ich wirklich auch, wenn man dann überlegt, zusammenzugehen, ist man in den Grundsatzthemen denn, geht man da in die gleiche Richtung, weil daran scheitern natürlich ganz häufig Zusammenarbeiten. Und das einfach zu prüfen, ist man bei Grundsatzthemen einfach auf einer Wellenlänge, um dann halt wirklich zu auch sicher zu sein, ich kann jetzt den Bund der Ehe sozusagen eingehen. Genau, also da wirklich so einen kleinen, ich sag mal, den die Strategie der kleinen Ja's sozusagen anzugehen.
Ich wollte nur eine Anekdote noch mit dran, aber ich kann ja auch unjuristisch reden. Weil Marte das meinte mit so von wegen grundsätzliche Kompatibilität und so weiter. Ich hatte hier tatsächlich erst letztes Jahr, glaube ich, zwei Sportvereine aus Stadtteilen einer größeren Gemeinde, die einfach, da ging es um Sportplatz und die Stadtgemeinde hat sich einfach da ein bisschen quergestellt, weil die Stadtteile zu klein sind für einen eigenen Sportplatz und so weiter. Jedenfalls wollten die dann einen gemeinsamen Sportplatz haben, deswegen haben sich da die Sportvereine dann überlegt, na, dann schließen wir uns halt zusammen. Und es war auch alles, es war ein super Plan irgendwie, wir haben das vorbereitet, angefangen und letztendlich wurde es dann nicht umgesetzt, weil halt die Älteren aus den Stadtteilen, also wirklich so Käfer halt, einfach gesagt haben, na, mit denen aus dem anderen Dorf machen wir schon mal grundsätzlich gar nichts. Und das fand ich so schade, weil das wirklich der Zusammenschluss, es war eigentlich ziemlich klar, dass man eine gute Verhandlungsposition gegenüber der Stadt hat und sagen kann, ey, pass mal auf, wir sind ein großer Verein mit vielen Mitgliedern, ihr müsst nur einen Sportplatz bauen und so weiter. Und dann einfach nur so aus einer alten Denke heraus ist es dann gescheitert, wenn die Jungen alle gesagt haben, haben die Vorteile verstanden und gesehen und dann so die, man muss es leider so sagen, irgendwie die Alten dann so einfach nur aus, keine Ahnung, uralter Fehde quasi, total dämlich.
Genau, das darf man nicht ganz außer Acht lassen. Ne? Du hast jetzt diese Traditionalisten vielleicht gesagt, da hat man früher mal Derbys gemacht, die werden jetzt zu Freunden oder so. Das ist dann auch irgendwie so in der Denkweise. Deswegen, das, was Martin gesagt hat, die Grundwerte müssen passen. Und auch für die Mitglieder darf man ja nicht vergessen, das Ganze ist ja ein Einschnitt. Ne? Das bedeutet irgendwie die Beendigung meiner Mitgliedschaft ja auch dann de facto. Und ich muss irgendwo neu eintreten. Das heißt, dieses Ganze mit, ich bin seit 50 Jahren Mitglied in Pipapo, das funktioniert nicht mehr. Also wer in solchen Kategorien denkt, der hat dann eben ein Problem. Und das ist eben auch, glaube ich, nochmal an Marte, was du ja auch eben gesagt hast, von wegen, wir müssen die Leute so langsam abholen, also auch Salami-Taktik sagt man da ja zu, aber jetzt gar nicht so mit die Infos so stückchenweise raus, sondern eher so im Sinne von, ich fange mal leicht damit an, das Thema anzusprechen, gebe danach nochmal ein bisschen mehr Infos, also vielleicht so eine sanfte Vorbereitung eher über so einen prozessartig gedachten eben auch, ne? So, hey, wir haben hier ein Problem, es gibt eine Möglichkeit eins, es muss nicht die Lösung sein. Das hast du ja ganz gut beschrieben. Könnte natürlich auch bedeuten, ich könnte einfach die Fakten auf den Tisch hauen bei einer Mitgliederversammlung und sagen, Leute, wir stimmen jetzt genau heute das so ab. Wobei ich dir versprechen werde als Zuhörer, wenn du das auf deiner Versammlung machst, ohne es vorher anzukündigen, dann wird die an dem Zeitpunkt abgebrochen, diese Versammlung. Weil ich glaube, das geht auch rechtlich gar nicht. Da könnte jetzt, ne, wir haben mal einen Rechtsanwalt da, man muss ja einladen, zwei Wochen vorher oder was auch immer in der Satzung drin steht. Wahrscheinlich kann man das nicht aus heiterem Himmel einfach so machen. Genau, ja. Also Da sind ein paar Dinge vorzuregeln.
Genau, und da auch einfach die Geduld mitbringen, weil das ist ja auch einfach ein langfristiges Thema. Also wir reden ja schon dann davon, dass ein Verein zusammengeht und die nächsten 50, 100 Jahre dann zusammen agiert oder als neues Konstrukt agiert. Und da auch einfach dann diese Geduld auch mitzubringen, dass das dann keine Hauruck-Aktion ist, sondern dass dann natürlich eine Entscheidung trifft. Und dass das halt auch manchmal Zeit dauert, bis dieser Gedanke, ne, vor allen Dingen, weil Alex das Thema Glaubenssätze, die sich natürlich ja schon seit Jahrzehnten da verfestigt haben, wie der andere Verein blöd ist, sage ich jetzt mal. Und diese Glaubenssätze dann vielleicht auch aufzuheben und eine gewisse Empathie dann auch füreinander aufzubauen. Und das dauert halt einfach. Der Mensch tickt halt so, dass er dann, vor allen Dingen, wenn sich Glaubenssätze verändern sollen, da muss man halt einfach dann ein bisschen mehr Zeit einfach einplanen, bis das dann, genau, und dass es dann halt einfach nicht zu so großen Widerständen kommt.
Ich habe mal eine andere Frage. Jetzt haben wir ja viel darüber gesprochen gehabt, dass wir uns ja auch einig werden müssen und schauen müssen, okay, wer macht was und wie und so fort. So eine Fusion, gerade wenn ich zum Beispiel jetzt dran denke, so Mitgliederdaten zusammenzuführen, Verträge zusammenzuführen, auch vielleicht gegebenenfalls Änderungen zu haben, jetzt mal noch nicht aus der rechtlichen Perspektive vielleicht gesprochen, aber mehr aus der prozessorientierten Sichtweise. Es ist ja so, dass gerade diese Traditionsvereine oder sagen wir mal, wenn Vereine sehr lange bestehen, natürlich sich auch gewisse Prozesse festgeschleift haben. Das ist aus meiner Sicht zumindest ja auch eine Chance, da entsprechend, sage ich mal, frischen Wind reinzubringen, die Chance auch zu nutzen, dass man es sowieso mal anpacken muss und dann entsprechend zu erneuern. Jetzt hatten wir ja schon wahnsinnig viel Workload mit dem rechtlichen anderen Konstrukt und auch, sage ich mal, der Kommunikation. Aber was wäre denn so die Empfehlung, Martha, aus deiner Sicht? Sollte man das noch mit zusätzlich aufnehmen? Sollte man dann mehr Zeit einplanen? Und wenn man es macht, wie macht man es dann am besten richtig? Und was wären denn die Punkte? Also du siehst schon vier Fragen. Das ist ein bisschen jetzt wie in der Politik. Kannst du dir alle aufschreiben und dann nacheinander beantworten oder stell sie dann nochmal nach, wenn du dich nicht mehr an alle erinnern kannst?
Also ich glaube, das dann auch zu nutzen, ich meine, da findet jetzt ja so oder so findet jetzt ein Veränderungsprozess statt. Und den, also so oder so wird es da jetzt einfach zu Umwälzungen kommen. Und das vielleicht auch zu nutzen, um jetzt, sage ich mal, weil du ja auch das Thema Daten angesprochen hast, so eine Art Frühjahrsputz vielleicht auch mal zu machen und zu sagen, okay, diese neue Welle und diesen Zusammenschluss ja auch als, sage ich mal, vielleicht auch für eine neue Vision zu nutzen, die man dann gemeinsam hat, aufbaut und die natürlich auch hoffentlich eine gewisse Attraktivität für die Leute hat, jetzt mit anzupacken. Und dann eben solche Themen wie jetzt, was weiß ich, das Thema, wenn ich jetzt an Mitgliederdaten denke, wo wir auch ganz viele Vereine haben, wo die Hälfte der Mitglieder gar nicht erreicht werden kann, weil die ganzen Adressen gar nicht vorhanden sind etc., ne? Wo du sagen kannst, okay, jetzt können wir diesen Prozess, den wir jetzt ja so oder so gerade mit entsprechender Energie aufbringen müssen, dass wir dann gleich auch sagen, okay, jetzt lassen wir Altlasten sozusagen zurück und gehen diese Themen an. Aber ich glaube, was da auch hilfreich ist, weil das ist natürlich ein Energieakt, ist tatsächlich diesen Zusammenschluss wirklich zu nutzen, um zu sagen, wir gehen hier zusammen für eine bessere Zukunft. Also weil Alex hat ja auch gemeint, häufig geht man ja zusammen, weil es gerade einem schlecht geht. Aber nicht sozusagen sich zu fokussieren, okay, wir versuchen diesen Zusammenschluss, weil wir eine Lücke schließen wollen, sondern wirklich, und das aus dem Crowdfunding ist übrigens ähnlich, ne, dass man nicht die Lücke finanziert, obwohl man natürlich häufig einfach einen Finanzierungsbedarf hat, sondern dass man immer das Ziel und die Vision finanziert und dann eben auch noch mehr Leute dazu bekommt, hier direkt, sage ich mal, komplett Neustart sozusagen zu nutzen. Also ich glaube, so würde ich es dann umsetzen und dann auch tatsächlich sagen, hier Frühjahrsputz. Und wenn wir sowieso alles hier neu aufbauen, dann vielleicht sogar direkt richtig.
Ja, meine Sorge ist halt nur ein bisschen bei dem Thema, wenn ich mir das halt vorstelle. Also du hast zwei Vereine, die in einer schlechten Situation sind. Meistens sind die schlechte Situationen ja gelingt mit der Tatsache, dass die Motivation vielleicht auch nicht mehr so ist, weil man halt 25.000 Sachen probiert hat, damit 25.000 Mal gegen die Wand gefahren ist. Dann hat man ein zusätzliches Monster, was man ja vor sich hat. Also kommen, glaube ich, also für den Ehrenamtler ist das schon viel Arbeit, gerade wenn man nicht so viel rechtlichen Beistand vielleicht im ersten Moment hat. Und dann sagt noch jemand, ach so, und jetzt müsst ihr euch mal noch die Zeit nehmen, dass wir alles, was wir jetzt die letzten 30 Jahre liegen lassen haben, so ungefähr, und was da versaut beutet wurde, jetzt aufzuräumen, das ist halt schon, glaube ich, mental echt schwer. Also sagen wir, den Ehrenamtlichen muss das mal finden, der da sagt, ich verlasse meine Tradition, Ich mache eine Fusion, ich räume dann noch auf von meinen Vorgängern und dann habe ich hoffentlich noch Spaß im Verein. Und also das ist, glaube ich, schon nicht so ohne. Ich weiß nicht, vielleicht Alex, wie hattest du schon mal einen Verein, also du musst ja die Daten auch kennen, weil ihr ja auch relativ viel wahrscheinlich einladen müsst und gewisse Daten auch einfach präsentieren müsst. Wie ist denn so die Datenqualität? Oder räumen Leute dann auf oder sagst du dann, oh Gott, das ist eine Katastrophe und wir machen wirklich nur das Nötigste?
Nee, meistens ist es tatsächlich eine Katastrophe. Und zwar aus rechtlicher Sicht. Ich habe vorhin schon überlegt, ob ich jetzt kurz das Thema crashe und irgendwie erstmal die rechtlichen Grundlagen hier mit reinhaue, aber ich will jetzt hier einfach den Podcast auch nicht kapern. Aber vorhin, Pascal hat es, glaube ich, schon ganz kurz angesprochen. Klar, es muss eine Mitgliederversammlung einberufen werden bei jedem beteiligten Verein, ne? Und diese einberufene Mitgliederversammlung, da müssen ja alle Mitglieder angeschrieben werden. Und korrekterweise werden halt auch wirklich alle Mitglieder angeschrieben oder wie auch immer die Einberufung da erfolgt. Und leider machen es halt viele Vereine immer so, wie sie es halt schon immer gemacht haben, und denken vielleicht gar nicht dran, tatsächlich jedes Mitglied mitzunehmen irgendwie, sondern es ist klar, dass sowieso nur die 10 kommen, also sage ich nur den 10 Bescheid. Das ist halt falsch, ne? Und gerade bei so einer Verschmelzung, so einem Verschmelzungsbeschluss, der ja auch notariell zu beurkunden ist und zum Register muss und so weiter, fällt das halt auf, wenn es nicht sauber gemacht wird. Und was in dem Prozess dann gemacht wird, ist halt, dass man es rechtlich begleiten lässt, um es sauber zu machen. Und der geneigte Jurist macht es dann halt auch ordentlich und sagt dann halt, ja, so wie er das bisher gemacht hat, war das halt Murks irgendwie. Und vor allem, und da komme ich jetzt eher auf den Punkt, den du eigentlich ansprechen wolltest, sehr häufig fällt halt auf, dass wahnsinnig viele Karteileichen da sind. Und das fällt dann genau in diesen Momenten auf, weil wenn du verschmilzt mit einem anderen Verein oder zu einem neuen Verein, dann werden die bisherigen Mitglieder automatisch Mitglieder in dem neuen Verein. Das heißt, auch die ganzen Karteileichen, von denen du vielleicht gar nicht weißt, wo die wohnen, ob die überhaupt noch leben oder wie auch immer, die werden halt eigentlich auch neue Mitglieder. Und der neue Verein hat dann irgendwelche Mitglieder, die er gar nicht kennt. Ja? Und das ist genau der Punkt, dass bei solchen größeren Prozessen und größeren Umwälzungen dann irgendwie auf einmal auffällt, ah ja, irgendwie die Hälfte unserer Mitglieder wissen wir gar nicht, wo die wohnen und ob die noch da sind, die haben wir schon ewig nicht mehr gesehen. Und diese Karteileichen dann so ein bisschen loszuwerden, das ist dann immer, also in den allermeisten Fällen ist das immer ein Punkt, der dann nochmal oben drauf kommt, weil man dann sagt, ja, wie Marte sagt, jetzt räumen wir einmal auf, auch diese Datenlage. Ja, dann müssten wir halt auch mit unserem Mitgliederbestand mal aufräumen und gucken, wer hier überhaupt noch dabei ist und mitmacht.
Dann nutzen wir die Chance, dass du gerade schon das Thema gebracht hast. Dann steck doch bitte mal den rechtlichen Rahmen ab und bring so ein bisschen die Basics hier auch rein von der rechtlichen Seite. Was muss ich tun? Was muss ich beachten? So, worauf lasse ich mich eigentlich ein?
Okay, dann machen wir Kurzvorlesung, Umwandlungsrecht für Vereine. Ich versuche es jetzt nicht zu juristisch zu machen. Also pass auf.
5 Sätze, ne?
5 Sätze. Juristen können in sehr vielen Schachtelsätzen reden. Also Verschmelzung. Verschmelzung ist eine Art der Umwandlung irgendwo. Soweit uninteressant, heißt nur, es ist im Umwandlungsgesetz geregelt. Und das Umwandlungsgesetz sieht 2 Möglichkeiten der Verschmelzung vor. Du kannst verschmelzen, 2 oder mehr Rechtsträger, also 2 oder mehr Vereine, entweder zu einem neuen und die alten lösen sich auf. Ich glaube, Pascal, davon bist du so ein bisschen ausgegangen, dass quasi ein neuer Verein entsteht. Es ist aber auch möglich, quasi ein oder mehr Rechtsträger aufzulösen und auf einen schon bestehenden drauf zu schmelzen sozusagen. Das heißt, einer der bisherigen Vereine, vermutlich der größere oder besser finanzierte, der bleibt quasi bestehen und nimmt den anderen Verein bzw. die anderen Vereinsmitglieder mit auf. Und das ist was, wo, glaube ich, die Traditionalisten dann meistens ein Problem mit haben. Da ist ein neuer Verein mit neuem Namen natürlich schon attraktiver. Das ist jedenfalls möglich, diese beiden Varianten. Ganz wichtig ist dann, das kann nicht der Vorstand alleine machen, auf gar keinen Fall, sondern der Vorstand, die Vorstände der beiden oder mehr Vereine, die bereiten das natürlich vor. Letztendlich brauchen die aber einen sogenannten Verschmelzungsbeschluss der jeweiligen Mitgliederversammlungen. Das heißt, auch wieder ganz normal und ordentlich einladen, alle Mitglieder mitnehmen, das Ganze erläutern, dieses Vorhaben. Und dann muss die Mitgliederversammlung das mit einer Dreiviertelmehrheit der abgegebenen Stimmen, wenn die Satzung nichts anderes sagt, beschließen, dass der Vorstand quasi überhaupt diese Verschmelzung vorantreiben darf. Und dann geht der Vorstand hin und macht einen Verschmelzungsvertrag mit dem anderen Verein. Da werden dann so Sachen geregelt wie, welche Mitgliedschaftsrechte gehen denn mit über? Wie hoch sind die Mitgliedsbeiträge für die Mitglieder? Das ist ja alles so ein bisschen was mit geregelt werden muss, weswegen da auch, klar, bei einem neu gegründeten Verein sowieso eine neue Satzung entsteht. Da ist es viel einfacher quasi zu sagen, okay, wir haben das bisher so gemacht, wir haben es bisher so gemacht und wir denken, das ist das beste, kleinste gemeinsame Vielfache quasi, das machen wir im neuen Verein. Wenn ich aber auf einen bestehenden Verein draufschmelze, muss ich quasi da die Satzung ändern, um die anderen nicht zu überrumpeln und zu sagen, okay, wir nähern uns da an. Also das ist so ein bisschen, jetzt war es schon ausschweifend, aber das ist wirklich so basic. Normalerweise gehört bei einer Verschmelzung sogar ein Verschmelzungsbericht dazu, ja, wo der Vorstand also detailliert erläutern muss, welche rechtlichen Auswirkungen das für die Mitglieder hat, welche wirtschaftlichen Auswirkungen das für den Verein hat, wie es damit weitergeht mit dem Eigentum, wenn ein Verein sowas hat. Das muss ja eigentlich den Mitgliedern alles erläutern. Bei großen Vereinen muss dann sogar eine Verschmelzungsprüfung noch stattfinden, wo quasi diese wirtschaftlichen, finanziellen Rahmendaten nochmal geprüft werden. Beides kann man sich zum Glück häufig ersparen, gerade bei Vereinen oder kleineren Vereinen. Und das ist so ein bisschen das, was man da im Grundsatz beachten muss, wie es abläuft.
Alex, erste Nachfrage an der Stelle. Du hast jetzt gerade von quasi Neugründen oder quasi Neuerschaffen gesprochen und von Aufschmelzen. Wenn du jetzt die Wahl hättest und jemanden beraten würdest, was würdest du einem Verein empfehlen? Was ist aus deiner Sicht besser?
Kann ich dir so gar nicht sagen, weil da ich muss immer wieder juristisch, das kommt voll drauf an. Also hier in dem Fall mit den Sportvereinen, die ich hier hatte jetzt letztes Jahr, da war halt klar, ein Verein irgendwie ist finanziell, personell gut aufgestellt, hat die Sportanlage, die eigentlich ausgebaut werden müsste, und der andere Verein ist sehr viel kleiner. Da ist es sinnvoller, das einfach rüberzuschmelzen quasi. War ein Problem für die Traditionalisten. In anderen Vereinen, wo beide angeschlagen sind oder beide gleich stark, ist sicherlich die Neugründung einfach effizienter oder zielführender in dem Fall.
Ja, Alex, ich würde gerne noch ein bisschen drauf eingehen. Du hast jetzt natürlich ja, wie du solltest, ne, sehr allgemein umrissen. Ich gehe mal ein bisschen rein, aber ich glaube, wir starten so ein bisschen mit dem Nerd-Talk vielleicht für die Menschen, die sich wirklich damit auseinandersetzen. Wir legen es ein bisschen praktischer aus. Du hast schon gesagt, ich muss viele Dinge regeln in so einer, im Prinzip einer Verschmelzungsprotokoll, einer Urkunde. Und wir gehen also in das, was noch in den Verhandlungen drin ist. Wie ist es mit dem Vereinsvermögen? Was passiert eigentlich damit? Kann man das dem neuen Verein einfach zugutekommen lassen, also als Rechtsnachfolger einsetzen? Oder ist das automatisch dabei? Oder nimmt das die Kirche dir weg?
Das passiert automatisch. Sorry, dass ich dir jedes Mal reinfall. Das passiert automatisch, ja. Also du wolltest Nerd Talk irgendwie, das heißt Universalsukzession. Ja, das heißt, der alte Rechtsträger, der wird aufgelöst und automatisch der neu entstehende oder der draufgeschmolzene Verein quasi wird Rechtsnachfolger von allem. Und das Schöne dabei ist halt, generell im Umwandlungsrecht, ihr müsst nicht neue Verträge schließen mit Lieferanten, mit Vermietern, mit Angestellten oder sonst was, sondern das geht quasi über. Der neue Verein ist dann automatisch der Mieter mit den alten Mietverträgen, die vielleicht günstiger waren, als wenn ich die neu abschließen würde, dieser ganzen Sportanlage oder was auch immer ihr da jetzt gerade mietet und habt. Deswegen gibt es auch diesen Verschmelzungsbericht und diese finanziellen Daten und so weiter. Also das ist eigentlich, das ist der Riesenvorteil einfach, ne? Da kannst du wirklich dann sagen, ohne neu in Verhandlungen gehen zu müssen mit Dritten, kann ich einfach sagen, da schlüpfen wir jetzt quasi rein in diese neue Haut und nehmen das alles mit, das Vermögen.
Das gilt dann auch zum Beispiel für Erbpachtrechtverträge, wo ich dann mit meiner Kommune vielleicht ausgemacht habe, dass ich den Sportplatz, der nicht mir gehört, aber bewirtschafte oder dort vielleicht ein Vereinsheim errichtet habe oder sowas?
Grundsätzlich ja. Grundsätzlich ja. Aber sowohl da als auch bei allen anderen Verträgen ist ganz klar, müsst ihr halt, nennt sich dann Due Diligence, dass man die ganzen Verträge durchgeht. Weil es halt sein kann, dass in den Verträgen drinsteht, im Fall einer Verschmelzung, Auflösung, Verkauf, was auch immer, dass dann quasi ein Sonderkündigungsrecht zum Beispiel besteht. Da muss man halt darauf achten, dass man da wirklich mal durchgeht. Und das ist auch so ein bisschen die große Arbeit, weshalb sich eigentlich ein Aufräumen im Verein schon zwingend ergibt, dass ich da mal durchgucke, hey, was habe ich eigentlich für Verträge, was steht da überhaupt drin? Weil ohne geht's halt nicht.
Und ich gebe da noch einen Hinweis auf jeden Fall mit, wo es nicht so einfach möglich ist, so eine Universalverschmelzung einfach mitzunehmen. Das ist das Thema Spielrecht, Startklassen, irgendwie sowas bei den Fachverbänden. Also wenn ihr irgendwie eine Sportart habt oder einen Fachverband habt, auf jeden Fall den Kontakt suchen. Weil da ist es nicht automatisch so, wenn ich jetzt irgendwie eine Bezirksligamannschaft und eine Kreisligamannschaft verschmelze, dass dann die erste und zweite Mannschaft automatisch das Startrecht mitnehmen dürfen, sondern da ist es dann, neuer Verein heißt meistens irgendwie unten wieder anfangen.
Martha, ganz kurze Frage. Also ich habe ja schon einiges Neues gelernt. Wie sieht es denn bei dir aus? Ich meine, du kennst ja Alex ein bisschen näher. Hast du jetzt auch schon wieder was Neues in den letzten 10 Minuten gelernt?
Ich lerne immer super viel, wenn ich Alex zuhöre.
Okay, also Martin, dann fühl dich frei, dass du natürlich mit in die Fragen einfach einsteigen kannst, weil wir eine wichtige Frage vergessen. Also das ist ja ein elementarer Vorteil, wenn jetzt drei Leute hier jetzt das einfach quasi Alex befragen. Ja, ich hätte auch noch eine Nachfrage zu was du vor uns erwähnt hattest. Wir waren ja bei dem Thema Karteileichen angekommen. Und du hast ja gesagt, aber wir müssen alle einladen. Was ist denn jetzt, ich habe eine Karteileiche, die noch Mitgliedsbeitrag bezahlt, ich weiß nicht, wo sie wohnt. Ich möchte sie einladen, dann kommt der Brief, ich sage jetzt mal ganz klassisch, der Brief kommt zurück. Ich weiß nicht, wo die Person hingezogen ist und ich mache die Mitgliederversammlung. Und dann später kommt die Person und sagt, ey, ich bin Mitglied, ich hätte dieser Fusion niemals zugestimmt. Habe ich denn dann rechtlich ein Problem oder kann ich das dann einfach ignorieren, wenn eine Person weggezogen ist?
Nee, kommt drauf an. Schon wieder juristische Floskel. Kommt drauf an, ja. Klar, auf die Einberufungsmodalitäten. In guten Satzungen steht drin irgendwie, dass die Mitglieder verpflichtet sind, ihre aktuelle Anschrift dem Verein mitzuteilen. Und wenn sie dann das quasi nicht machen, deswegen nicht erreichbar sind, ist es quasi die Schuld des Mitglieds und dann passt das. Wenn das jetzt eine Karteileiche ist irgendwie, die bei der man wirklich einfach verbaselt hat, das auf dem Laufenden zu halten und die Anschrift irgendwie verbaselt hat oder es aus sonst irgendwelchen anderen Gründen dieses einzelne Mitglied oder einzelne Mitglieder nicht eingeladen wurden, dann ist das tatsächlich was den Verschmelzungsbeschluss quasi kippen kann, weil diese Mitgliederversammlung oder der Beschluss dann einfach unwirksam ist, weil nicht alle Mitglieder eingeladen wurden. Das heißt, da diese Einberufung dieser Mitgliederversammlung ist super wichtig, dass man irgendwie schaut, dass man es bestmöglich richtig macht. Und es ist häufig aus teilweise anderen Gründen auch häufig so, dass vor so wichtigen Beschlüssen, sage ich mal, vor so elementaren, man da erstmal die Karteileichen aufräumt und man guckt, wie man die irgendwie aus dem Verein rausbekommt. Nicht nur, um aufzuräumen, sondern auch, um eben diese Fehler und diese Anfechtungsrisiken zu vermeiden oder auszuräumen.
Ich merke schon, wir stellen hier auf jeden Fall demnächst so ein Juristen-Spendenglas auf. Jedes Mal, wenn kommt drauf ankommt, musst du da irgendwie was reinschmeißen.
Ja, mit so Phrasenschweinen kannst du reich werden bei Juristen, das stimmt.
Aber ist ja schon mal gut. Du siehst es ja selber ein. Mal gucken, wie oft es noch kommt. Vielleicht lege ich in der Post-Production dann noch so ein Geld-Katsching irgendwie sowas ein.
Also ich habe auch eine Frage jetzt an Alex tatsächlich. Weil ich würde jetzt also jedem Verein ja empfehlen, so einen Prozess auf jeden Fall begleiten zu lassen. Weil du sagst es ja selbst schon, es ist einfach unfassbar wichtig, dass da halt nichts schief geht, dass da vielleicht auch so gewisse Prozesse stattfinden. Es gibt Leute, die Erfahrung damit haben. Jetzt ist es natürlich wahrscheinlich auch ein finanzieller Aufwand, den sich größere Vereine ja leisten können. Wie sieht es aber bei kleineren Vereinen aus? Oder hattest du schon mal den Fall, wo es jetzt kleinere Vereine gab, die ja eigentlich, um zu überleben, diesen Prozess machen müssten, aber dafür eben auch eine gewisse Investition tätigen müssten? Ist es daran auch schon mal gescheitert, dass sozusagen die Vereine das auch schlicht und einfach nicht finanzieren konnten dann und die dann schon so weit unten waren? Oder ist es eher so, dass der Schmerz dann groß genug ist und die wirklich sagen, okay, jetzt ist es so das letzte
Aufbäumen.
Oh, das letzte Aufbäumen, genau. Wie sind da so jetzt deine Erfahrungen, was auch die Investitionsfreude oder Nichtfreude dann der Vorstände angeht?
Meistens ist tatsächlich überwiegt einfach der Schmerz dann die Kosten. Also gut, Schmerz auf beiden Seiten irgendwie dann. Weil, also du hattest das vorhin ja auch schon gesagt, es ist so ein bisschen Ultima Ratio, so eine Verschmelzung. Ne? Das mache ich, wenn halt sonst nichts mehr geht oder wenn ich wirklich sage, das bringt mir immense Vorteile. Wenn ich an dem Punkt bin, dann bin ich eigentlich auch so weit zu sagen, ja, dann sollten wir es aber auch richtig machen. Und dann kostet es halt einfach Geld. Soll jetzt aber auch nicht heißen, also natürlich bin ich definitiv auf deiner Seite und sage, alles, was in Vereinen passiert, muss professionell rechtlich begleitet werden und organisationsprozessmäßig natürlich sowieso auch. Aber ich sage jetzt mal plain raus, also gerade bei kleineren Vereinen, man braucht doch nicht für alles irgendwie unbedingt so einen Anwalt und Juristen. Und gerade im Vereinsrecht gibt es halt auch sehr viel kostenlose Infos im Netz irgendwie, teilweise auch zu Verschmelzungen, wo ich halt sagen muss, man muss halt aufpassen, welche Quelle, wo man da wem vertraut so ein bisschen. Aber gerade bei kleineren Vereinen sind halt vor allem die Amtsgerichte, die es letztendlich prüfen, die Verschmelzung, halt schon auch so hilfsbereit, dass ich sagen würde, da gehe ich hin. Und bei der Verschmelzung ist noch Vorteil und Nachteil zugleich. Dieser Verschmelzungsbeschluss, der muss auch notariell beurkundet werden. Das heißt, ihr braucht einen Notar, der quasi da nicht nur die Unterschrift beglaubigt, wie bei einer Vereinsregisteranmeldung, wenn sich der Vorstand ändert, sondern der muss wirklich dabei sein und quasi eigentlich diesen ganzen Verschmelzungsbeschluss vorlesen, den Verschmelzungsvertrag und das beurkunden quasi. Was natürlich auch dazu führt, da berät der Notar natürlich auch ein bisschen. Ne? Der hat dann auch irgendwelche Vorlagen und so. Kommt es dann auch wieder darauf an, wie gewillt ist der jetzt da wirklich ins Detail reinzugehen und alles auseinanderzufieseln. Das wird in den wenigsten Fällen sein, weil es einfach seine gesetzliche Vergütung nicht hergibt. Da macht es dann Sinn, sich halt nochmal rechtlich extra begleiten zu lassen. Ich sag mal so für die Standardfälle, da kommt man eigentlich mit den zur Verfügung stehenden kostenlosen oder sowieso anfallenden Kosten ganz gut durch, wenn man da halt die Arbeit reinsteckt. Also das ist vielleicht so generell das Plädoyer, ne? Gerade im Vereinsrecht, wo viele sagen, haben wir schon immer so gemacht und da gibt es so viele kostenlose Informationen und so. Ja, teilweise gibt es aber halt auch zu viele. Das heißt, da muss man sich halt überlegen, steckt man die Arbeit, Kraft und auch das Haftungsrisiko rein, zu sagen, ich suche mir das alles selbst zusammen und das wird schon gut gehen am Ende. Oder ich investiere dann halt doch da Geld rüber. Und das muss man so ein bisschen abwägen. Und gerade die kleineren, glaube ich, sind da eher risikofreudig, gerade weil die Amtsgerichte und die Notare da vielleicht ein bisschen mit unter die Arme greifen.
Wie ist deine Erfahrung da mit so Sportbünden oder so dem organisierten Sport? Kann der da helfen und Ressourcen reinstecken? Weil die natürlich so Amtsgericht und Rechtsanwälte, Notare, klar, aber Ansprechpartner Nummer eins sind ja oft die Sportbünde auch,
ja? Ja, also finanziell werden die sicherlich nichts reinstecken irgendwie für rechtliche Begleitung oder so, aber die Landessportbünde, mit denen ich zu tun hatte, die haben natürlich selbst Juristen und die haben selbst Rechtsabteilungen, die einfach vereinsrechtliches Wissen zur Verfügung stellen. Ich glaube, für Verschmelzungen direkt hatte ich bislang noch keine konkreten Informationen bei den Landessportbünden, aber die geben auch so die Basisinformationen mit und sagen irgendwie, okay, wendet euch vielleicht hier und da nochmal hin. Also die unterstützen schon sehr viel, ja, und deswegen vollkommen richtig, dass die eigentlich die ersten Anlaufstellen sind, weil die halt sehr viel von diesem vereinsrechtlichen Kram schon mit abdecken können und das halt kostenlos beziehungsweise im Rahmen der Mitgliedschaft. Mache ich mir mein eigenes Geschäft jetzt schlecht, aber ja.
In dem Sinne nochmal der Wink mit dem Zaunpfahl, wenn du die Episode gehört hast mit Henning Baden von der DSEE, ne, kostenlose Rechts- und Steuerberatung, die DSEE anbietet, einfach mal anrufen und Fragen stellen.
Henning ist auch super, ja, also den kenne ich, klasse, der Henning, ja, der macht mir das Geschäft halt auch schlecht, ne, aber gut für alle Vereine, ohne Frage.
Dann versuche ich es dir nochmal gut zu machen, also vielleicht jetzt auch nicht, wenn wir gleich sehen, wenn ich jetzt quasi mich entscheide, zum Beispiel, weil ich sage, keine Ahnung, ich möchte noch meine Prozesse ein bisschen im Hintergrund ein bisschen straffen und möchte mir einen Fokus vielleicht eher darauf setzen und möchte mir vielleicht genau dieses Haftungsrisiko eigentlich ein bisschen aus der Brust schneiden, bin ich da mit 10.000, 15.000 dabei? Ist das ungefähr eine realistische Größe? Also ich gehe jetzt ungefähr von einer, also du musst jetzt nicht sagen, was ein Stundensatz ist, aber so ein Rechtsanwaltsstundensatz von 200 Euro ist ja, glaube ich, schon relativ realistisch, oder? An der Stelle.
Der ist sehr realistisch, ja. Wobei ich immer ein Freund davon bin, ja, jetzt will ich keine Werbung machen, aber ich bin halt auch Freund davon, von bei so standardisierten Dingern, was mehr oder weniger abschätzbar ist, irgendwie wie das abläuft, dass man da auch eine Pauschale vereinbart irgendwo, ne? Das ist so ein bisschen Risiko für beide, aber ist okay. Ja, kommt auf die Größe der Vereine an und wie viel Arbeit da einfach anfällt, gerade in der Vorbereitung der Mitgliederversammlung und so weiter. Ja, ich hatte Fälle, da waren es sehr große Vereine oder da ging es auch um was, da bist du im fünfstelligen Bereich. Ja, ich würde mal sagen, meistens kommst du im vierstelligen Bereich aus, dreistellig sehe ich kritisch. Ja, also das wird, da kann man vielleicht so ein bisschen unter die Arme greifen und hier und da mal irgendwie über die Anmeldung gucken und über den Beschluss gucken und so, aber wirklich was ausgearbeitet, gerade eine neue Satzung ausgearbeitet, bekommt man da halt nicht.
Ich kann dazu aber tatsächlich auch zumindest aus meinem Startup-Leben ein bisschen was sagen. Denn da hat man natürlich auch immer gespart, auch immer an den Anwaltskosten hat man gespart am Anfang, weil man musste ja in allen Ecken und Enden musste man sparen. Ich habe es immer bereut. Also ich kann wirklich, sage ich mal, aus meiner Gründerinnen-Erfahrung da sagen, dass es sich sehr lohnt, die paar tausend Euro, weil der Rattenschwanz hinten raus und auch vielleicht manchmal die schlaflosen Nächte, weil man sich dann doch nicht ganz sicher ist oder man hört dann woanders, dass es doch nicht so ganz ohne Lücken ist, was man da irgendwie sich aus dem Internet zusammengebastelt hat. Also für mich im Nachhinein, und ich habe natürlich als Gründerin auch immer versucht, an allen Ecken und Enden zu sparen, aber im Nachhinein würde ich sagen, das Geld würde ich auf jeden Fall in die Hand nehmen.
Das ist schon mal gut zu hören.
Wäre ich auch dabei.
Genau, ich würde sagen, ich habe da auch so ein Gefühl, gerade bei sowas wie einer Verschmelzung, Fusion, Ja, und damit sind wir dann auch am Ende der ersten Episode angelangt und hoffen, dass wir dir schon etwas Licht ins Dunkel bringen konnten und du jetzt schon besser Bescheid weißt, was sich hinter einer Fusion von Vereinen verbirgt und welche Hürden es da aus dem Weg zu räumen gilt. Aber wir haben ja noch eine zweite Episode für dich vorbereitet, in der geht's nämlich genau da weiter, wo wir gerade aufgehört haben. Bleib also dabei, in 2 Wochen geht's dann weiter.
Ja, also bleibt auf jeden Fall dran. Es wird super, weil ihr merkt schon, es gibt ja die eine oder andere Frage sicherlich bei euch schon im Kopf, die wir noch nicht beantwortet haben. Und falls du jetzt denkst, so, boah, das war jetzt schon eine echt nützliche Episode, ich habe ganz schön viel gelernt, dann teile sie am besten mit jemandem, der vielleicht gegebenenfalls selber über eine Fusion nachdenkt oder den das einfach interessiert. Und wenn du das gemacht hast, hilft es uns in unserer ehrenamtlichen Arbeit und bringt uns voran. Und natürlich freuen wir uns auch an der Stelle über Feedback von deiner Seite. Also schreib uns dafür gerne eine E-Mail an info@vereinstrategen.de oder nutze unsere Social Media Kanäle, also Instagram und Facebook, und dann kannst du ganz einfach mit uns in Kontakt treten. Und wenn du noch etwas mehr Input für deine Vereinsarbeit brauchst, ja, dann besucht ihr gerne eines unserer kostenlosen Webinare, die wir jetzt im Herbst und Winter 2024 anbieten. Alle Infos dazu, ja, die findest du natürlich wie gewohnt bei uns in den Shownotes. Und damit verabschieden wir uns dann auch für heute. Wir wünschen dir noch eine schöne Restwoche und sagen natürlich wie gewohnt, bleib engagiert und bis zum nächsten Mal.